Es ist heute meine vorerst mal für dieses Jahr letzte Predigt über das Reich Gottes. Georg wird noch einmal darüber predigen und dann kommt wieder ein neues Thema. Und ich lese das Gleichnis vom Fischnetz in Matthäus 13. Jesus sagt, weiter ist es mit dem Himmelreich, wie mit einem Netz, das man ins Meer warf, um Fische aller Art zu fangen. Als es voll war, zogen es die Fische ans Ufer. Sie setzten sich, lasen die guten Fische aus und legten sie in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen von den Gerechten trennen und in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten, ja. Da sagte Jesus zu ihnen, jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er weiter. Dieses Gleichnis spricht vom Gericht Gottes, dem kein Mensch entgehen kann. Das ist in unseren Tagen gar nicht so einfach weiterzugeben, denn das wollen wir nicht so hören in der Regel. Menschen lieben es nicht, über Konsequenzen und Fehlverhalten zu sprechen. Dafür brauchen wir nur unsere Tageszeitungen aufzuschlagen oder die Nachrichten hören und schauen, um das wahrzunehmen. Gericht heißt Konsequenzen tragen, sich der Realität des Lebens stellen müssen. Gericht heißt Verantwortung zu tragen für das, was geschehen ist, für das, was wir getan haben oder was wir zu tun versäumt haben. Gericht heißt sich hinstellen und sagen, das habe ich getan. Gericht heißt gleichzeitig, dass dem, der die Sünden vergeben sind, für den Jesus das Gericht getragen hat. Jesus hat die Konsequenzen meiner Sünde auf sich genommen, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, heißt es in seinem Wort, und das Weinen und Zähneknirschen hat stattgefunden auf Golgatha. Trotzdem kommen wir nicht darum herum, über die Ernsthaftigkeit des Gerichts zu sprechen. Jedes Handeln hat Konsequenzen. Und auch wenn wir Vergebung kennen, müssen wir realisieren, dass Fehlverhalten und Fehlentscheidungen Konsequenzen haben. Und für Menschen, die Jesus kennen, stellt sich die Frage, wie wir im Hinblick auf die Ewigkeit unsere Gegenwart gestalten. Wie wir diese 50, 60, 70, 80, manche 90 Jahre gestalten, die eigentlich kurz sind im Vergleich zur Ewigkeit. Aber jetzt zum Gleichnis direkt. Die erste Aussage des Textes ist, Gottes Augenmerk liegt auf allen Menschen. Gott lässt keinen aus. Er sammelt sie alle in sein Netz. Alle Arten von Fischen werden gefangen, essbare und nicht essbare, schmackhafte und weniger schmackhafte Raubfische und Friedfische, das habe ich mal in der Anglerprüfung gelernt als Kind. Gott lässt keinen aus. Er liebt die Gottesleugner, die Atheisten, die Zyniker, die Gotteshasser, die Kirchenhasser. Er liebt jeden Menschen auf gleiche Weise. Wir sehen das an Paulus. Paulus war ein Christenverfolger und ein Christenhasser und Gott hat seine Hand auf ihn gelegt. Er hat ihn gefischt in seinem Netz und hat gesagt, Paulus, ich habe was mit dir vor. Und Paulus sagt, und ich habe Gnade gefunden in meinem Leben. Ich war der schlimmste Sünder von allen und Gott hat mich begnadigt. Auch er war im Netz. Lass uns mal kurz innehalten und überlegen, ob es irgendeinen Menschen, ein oder zwei Menschen gibt, mit denen wir Schwierigkeiten haben. Schließt mal die Augen und fragt euch in eurem Herzen, gibt's da jemand? Und wenn ihr ihn habt in Gedanken, dann sagt euch, Gott liebt diesen Menschen genauso wie mich. Gottes Liebe gilt allen Menschen gleich. Gottes Aufmerksamkeit gilt allen Menschen gleich. Alle werden im Netz gefangen, die Gerechten und die Bösen. Und beiden wird in ihrem Leben Segen zuteil. In der Bergpredigt heißt es, Gott lässt die Sonne scheinen und es regnen über Gerechte und Ungerechte. Alle Menschen erleben Segen. Alle Menschen werden geboren mit Begabungen, mit Intelligenz, mit Fähigkeiten. Die meisten bekommen Liebe geschenkt von ihren Eltern. Alle werden geliebt von Gott. Und alle erleben Schwierigkeiten, Katastrophen, Krankheiten, Todesfälle, viele Menschen Kriege. Sind da jeweils Gerechte drunter? Ja. Sind Ungerechte darunter? Ja. Da erleben die größten Gotteshasser Erfolg und haben ein glückliches Familienleben und genießen das Leben. Und Menschen, die Gott folgen, erleben Krankheiten, Nöte, Verluste. Und das ist eine uralte Frage. Schon im Psalm 73 lesen wir das. Warum geht es den Gottlosen so gut? Es kann auch unsere Frage sein, warum lässt Gott das zu? Es gibt eine Ewigkeit. Es gibt nicht nur unser Leben hier. Es gibt Dinge, die wir nicht verstehen können. Aber das bedeutet nicht, dass Gott nicht ein Gott voller Liebe wäre. Es bedeutet auch nicht, dass er nicht allmächtig wäre. Segen und Gericht erleben alle Menschen. Und wenn wir als Christen leben, dann haben wir die Zusicherung, dass er mit uns ist. Dass er uns stärkt, dass er uns seine Gegenwart schenkt, aber nicht, dass es uns immer gut geht. Alle Menschen erleben Gutes und Schwieriges in ihrem Leben. Gott lässt keinen aus. Zweitens, wie kann ich sicher sein, dass ich am Ende der Tage zu den guten Fischen gehöre und nicht zu den schlechten? Wie kann ich wissen, ob ich einmal ins Feuer geworfen werde oder in den Korb? Das ist eine Frage, an dem wir in der Regel nicht oft denken. Vielleicht denken wir ab und zu daran, wenn wir dann mit so einem plötzlichen Tod konfrontiert werden. Wie kann ich es wissen? Kann ich es wissen? Jesus sagt ja, wir können es wissen. Nicht, weil wir von uns aus gut und gerecht sind, sondern weil er uns seine Gerechtigkeit schenken möchte. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Das ist nicht unser Verdienst, sondern sein Verdienst. Er hat uns seine Gerechtigkeit erworben. Er hat uns seine Vergebung erworben und wir können das annehmen. Und wenn wir es angenommen haben, wissen wir, dass wir in den Korb kommen und nicht ins Feuer. Menschen, die ins Licht gekommen sind, die Anteil an der Herrlichkeit Gottes haben, für die hat das Gericht bereits stattgefunden. Es hat an Jesus stattgefunden, am Kreuz von Golgatha. Johannes 5,24 heißt es, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht in das Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, wörtlich ihm vertraut, sich ihm anvertraut, sein Leben ihm anvertraut, der hat das ewige Leben. Das gilt schon jetzt und das ewige Leben beginnt jetzt und das ewige Leben ist diese Beziehung zu ihm, diese Gegenwart, dieses Leben in seiner Gegenwart, diese Beziehung zu ihm. Und diese Beziehung hört nicht auf, wenn wir sterben. Maria sagte, Roland hatte ein Lächeln auf seinen Lippen. Obwohl er ja vorher alles mögliche Schreckliche im künstlichen Koma an ihm gemacht wurde. Er hatte zum Schluss ein Lächeln auf seinen Lippen. Es gibt ein Ehepaar, die haben früher eine Vineyard geleitet, die mussten wir dann leider schließen, weil die haben aufgehört. Und die sind etwas jünger als ich und die Frau ist jetzt auch gestorben. Und es war folgendermaßen, ein Freund des Mannes erzählte mir das. Sie wollte noch in München predigen am Wochenende drauf und es war irgendwo mitten in der Woche. Und sie verabschiedeten sich, er wollte zur Arbeit, sie war zu Hause noch. Er war gerade draußen, da kommt ein Schrei. Er rennt zurück, seine Frau ist umgefallen. Hinterher hat man gewusst, es war eine Lungenembolie. Sie kam noch zweimal zu sich und hat beim zweiten Mal gesagt, oh wie schön, ich gehe jetzt nach Hause. Und dann war sie tot. Wahnsinn. Ich meine, für den Mann erstmal eine Katastrophe, weil so plötzlich und so jung und für die Tochter und einfach schlimm. Aber wie schön, ich gehe jetzt nach Hause. Und solche Geschichten kenne ich mehrere. Aber irgendwie haben wir diese Perspektive so wenig in uns. Ich würde auch erstmal Panik kriegen, wenn ich jetzt eine schlimme Diagnose bekäme und müsste mich da durchbeten, dass ich mit ihm da durchgehen könnte. Und vermutlich wird es den meisten von uns so gehen und wir wünschen uns das nicht. Wir wünschen uns alle, alt und lebenssatt zu sterben. Ich auch, natürlich. Aber es gibt diese Ewigkeit und es gibt dieses ewige Leben und es beginnt hier. Und wenn wir ihn kennen, wissen wir, von was ich rede. Wobei das ja auch nicht immer jeden Tag gleich ist, dass wir ihn so spüren. Manchmal empfinden wir ja auch, er ist weit weg heute. Und da sind Welten zwischen uns. Und dann gibt es die Momente, wo er so präsent ist und wir offensichtlich auch so ein offenes Herz haben, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen. Und dass wir auch merken, das ist das größte Glück, ein größeres gibt es nicht. Aber es sind so Momente, es ist so wie der Nebel, der aufreißt und dann kommt die Sonne durch. Dieses eine Bild, was wir unter den Folien teilweise haben, wo dieses Waldstück und da war es so dunstig und dann die Sonne kommt durch, so diese Strahlen, das hatten wir heute auch wieder. Ewiges Leben, wir haben es bekommen, wenn wir sein Wort gehört haben und ihm glauben, ihm vertrauen. Das ist die Verheißung für die, die ihn kennen, für Menschen, die den stellvertretenden Tod Jesu für sich ablehnen, die keine Beziehung zu Gott suchen. Für die steht das Gericht noch bevor. Natürlich stellt sich die Frage, reicht es denn, Jesus zu glauben? Reicht es denn, eine Beziehung zu ihm zu haben? Ja, für die Ewigkeit reicht es aus, ist die biblische Aussage, die neutestamentliche Aussage, aber er gibt uns Verantwortung für unser Leben, er gibt uns Verantwortung, dass wir ihm folgen in unserem Alltag. Sicher bedeutet das nicht, dass wir jetzt eine Punkteliste, einen Punktekatalog von Do's und Don'ts, also das darfst du und das darfst du nicht abarbeiten, darum geht es nicht, aber es geht um diese Konsequenzen dieser Liebesbeziehung zu ihm. Natürlich werde ich dann tun möchten, was er möchte. Natürlich werde ich seinen Willen tun wollen in meinem Alltag, wenn ich ihn liebe. Und das heißt natürlich auch etwas Bestimmtes. Und das heißt, Gott zu fragen und sein Herz weich zu halten für seinen Willen. dass ich sage, dein Wille geschehe und nicht meiner. Heißt es immer eine Antwort zu wissen? Nein, auch das heißt es nicht. Wir wissen nicht immer die Antwort. Wir wissen nicht immer, was in einer Situation im Alltag, in dem Moment gerade das Richtige ist. Manchmal stehen wir da und müssen uns einfach entscheiden und dann einen Weg gehen. Und wir tun es nach bestem Wissen und Gewissen und mit einem weichen Herzen. Dann merken wir, es ist falsch, dann kehren wir um und gehen den anderen. Auch in Ordnung. Aber es geht um dieses weiche Herz, es geht um diese Liebesbeziehung und es geht darum, seinen Willen zu tun in unserem Alltag. Und ich denke da auch an diese Worte am Ende der Bergpredigt, die ja durchaus heftig sind. Da sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übeltäter und ihr Übertreter des Gesetzes. Und dann, wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute, der danach handelt. Und dann denke ich an dieses Gleichnis vom Weltgericht, Matthäus 25, wo es darum geht, dass am Ende sortiert wird, die einen dorthin, die anderen dorthin, und dann sagt er, ihr, ich war hungrig und du hast mir zu essen gegeben, ich war durstig und du hast mir zu trinken gegeben, ich war gefangen und du hast mich besucht. Und dann sagen sie, wir wissen doch gar nicht. Und der andere, du hast mich eben nicht besucht, du hast mir kein Essen gegeben, du hast mir nicht zu trinken gegeben. Ja, wo warst du denn? Und er sagt ja, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also das gibt es eben auch. Ich glaube, wir können uns nicht ausruhen auf diesem Vers, dass wir das durch das Gericht durch sind und das ewige Leben haben, wenn wir ihm glauben. Also wenn wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Es gibt diese sogenannten Newborn Christians. In Amerika gibt es davon ganz viele. Und ich frage mich immer, da sind so viele wiedergeborene, sogenannte wiedergeborene Christen, sind wahrscheinlich die, die irgendwann in ihrem Leben mal ein Lebensübergabegebet gesprochen haben, aber ihm nicht folgen. Weil wenn ich diese Gesellschaft anschaue und schaue, was in Amerika auch alles so geschieht, dann denke ich, wie können da so viele Christen sein? Und offensichtlich gibt es da auch etwas, wo es dann nicht übereinstimmt. Und dann denke ich an Paulus, der im 1. Korinther 3 davon spricht, dass es ein Fundament gibt und das ist er. Und darauf bauen wir. Und da können wir bauen mit Holz und mit Stroh und mit Gold und mit Silber. Und dann sagt er, dass je nachdem, was wir gebaut haben, wenn wir ihn denn kennen, werden wir gerettet, wie durchs Feuer hindurch. Aber je nachdem, was wir gebaut haben, ob Gold, Silber, Stroh oder Holz, wird es verbrennen. Wir werden wie durchs Feuer gezogen, wie immer man sich das vorstellen soll. Das ist ein Bild. Und es wird manches, was wir in unserem Leben gemacht haben, verbrennen. Und anderes wird Bestand haben. Wir werden gerettet durchs Feuer hindurch, sofern wir ihn kennen. Aber es ist die Frage, was alles gerettet wird, hindurch gerettet wird, von dem, was wir getan haben. Ja, was bedeutet es denn, böse zu sein? Was bedeutet es denn, eben nicht in den Korb zu kommen? Und ich glaube, böse, gemäß der Bibel, ist der Mensch, der selbstgerecht lebt, der sich selbst genügt, für den, der sein eigener Maßstab ist, der Gott nicht braucht, der keine Hilfe braucht. Jesus geht am härtesten um, nicht mit den offensichtlichen Sündern, sondern mit den Selbstgerechten, mit den Pharisäern, die ihn nicht brauchen. Mit denen geht er hart ins Gericht. Sie sind sich sicher, alles getan zu haben. Und sie bilden sich darauf etwas ein, doch so gut zu sein. Aber erstens stellt Jesus in Frage, ob sie wirklich so gut sind, weil er sagt, Gott sieht das Herz an. Und im Herzen ist eben doch was anderes oft als äußerlich. Und zweitens denken sie eben, sie würden es aus sich selbst heraus schaffen. Selbstgerechtigkeit beginnt da, wo ich nicht mehr anerkenne, dass ich Gott und meinen Nächsten brauche. Die Priorität bei sich zu suchen, ohne nach dem Willen Gottes zu fragen. Zu fragen oder zu leben nach dem Motto, was mir nützt, das nehme ich von Gott. Was mich etwas kostet, das will ich nicht. Wie oft ist das so? Gott schaut unser Herz an und unsere Beziehung zu ihm. Eine weitere Konsequenz hat das Gericht Gottes auch noch. Es bedeutet, dass wir nicht mehr selber für unsere Gerechtigkeit und unser Gericht sorgen müssten. Nicht für unser Gericht, sondern für Gericht. Wie oft sind wir versucht, Gericht zu halten über andere? Wie oft denken wir, da muss ich etwas richtigstellen? Diesen Menschen muss ich noch korrigieren. Da muss ich doch sagen, was falsch gelaufen ist. Dort muss ich mich rechtfertigen. Da muss ich sagen, was ich wirklich meine. Da muss ich sagen, dass ich ungerecht behandelt worden bin. Da muss ich verurteilen. Da muss ich Stellung beziehen. Und wir nehmen das Gericht Gottes vorweg. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Matthäus 7, Vers 1 und 2. Wenn wir das Gericht vorwegnehmen, wie soll Gott da richten? Richtet nicht, überlasst die Gerechtigkeit Gott, denn er ist gerecht. Wie herausfordernd. Römer 12 lesen wir dazu auch noch etwas, 19 bis 21. Rächt euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Gott wird einmal richten. Wir brauchen es nicht tun. Auch beruhigend. Habt ihr verstanden? Fragt Jesus am Ende des Gleichnisses und sie sagen ja. Und dann lesen wir von neuen und alten Schätzen. Was sind diese Schätze? Neues und Altes an Erfahrungen wird sichtbar werden und wir werden fähig werden, mit den Schätzen, die Gott uns geschenkt hat, andere zu beschenken. Hier ist eine Stelle, wo mal positiv von Schriftgelehrten die Rede ist. Das ist, glaube ich, die einzige Stelle. Schriftgelehrte, die Jünger Jesu geworden sind. Schriftgelehrte, das sind die Theologen damals. Die Vollzeitler. Aber es gibt eben Schriftgelehrte, die sind Jünger Jesu geworden. Und diese können alte und neue Schätze herausholen. Die kennen das Alte Testament und die kennen, wie Jesus dieses Alte Testament neu interpretiert hat. Und so können sie Schätze herausholen aus den Erfahrungen, aus den alten Schriften, aus den alten Verheißungen, aus den alten Traditionen und Neues. Und so gibt es lebenslang Schätze zu entdecken und zu heben. Ich möchte mit 4 Fragen schließen. Erstens, mit 5, sind wir als Vineyard ein Netz, durch das Menschen zu Gott finden? Kann Jesus Gute und Böse durch uns sammeln? Zweitens, sind wir ein Beziehungsnetz, durch das niemand durchfällt, auch die Stillen nicht, auch die Leisen nicht, die sich schnell zurückziehen, wenn Schwierigkeiten kommen? Sind sie aufgehoben in unserem Beziehungsnetz? Drittens, leben wir mit den Menschen in der Welt oder ziehen wir uns zurück? Gibt es fromme Mauern, von denen wir uns mehr Sicherheit erwarten? Leben wir als Gemeinde vielleicht so exotisch und abgeschlossen, dass sich niemand traut, hineinzukommen und es nicht Spaß macht, mit uns zusammen zu sein? Viertens, überlassen wir Gott das Gericht und das Aussortieren oder sind wir selber stets als seine Richter unterwegs? Und die letzte Frage, die geht über das Gleichnis hinaus. Machen wir Jünger oder sammeln wir einfach Fische? Begleiten wir uns gegenseitig auf unserem Glaubensweg? Oder vermodern wir einfach als Fische im Netz? Sind wir bereit, Jünger zu machen und Jünger zu sein? Was ja nichts anderes heißt, als einander zu filetieren und zu braten, damit wir für die Welt genießbar und essbar werden. Jüngerschaft, filetieren und braten. Ist doch nett. Manchmal tut's weh. Aber ich glaube, darum geht es.